ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die manchmal ganz besondere Dinge machen und uns faszinieren. Nichts gegen jemanden, der das Finanzwesen sehr gut beherrscht, aber einer Parkourläuferin bei der Arbeit zuzuschauen, ist definitiv etwas ganz Besonderes.
Talk mit Thies.
Ich finde, es ist überhaupt nicht schlimm, für etwas Angst zu haben, weil das zeigt dir eine Grenze. Und diese Grenze möchtest du irgendwann überwinden. Und wenn du dein Training die ganze Zeit machst, ohne Angst irgendwo vorzuhaben, hast du dann wirklich trainiert? Mein Vater war da mal ganz stolz und ich wollte immer meinen Papa stolz machen. Das war mir ganz wichtig. Ich habe nach jedem Gerät, sobald ich von dem Gerät mich abgemeldet habe, habe ich angefangen zu weinen. Man geht auch diese ganzen Szenarien im Kopf durch. So, okay, es könnte das passieren, es könnte das passieren. Was mache ich dann? Ja, dann mache ich das und dann mache ich das. Und mein Körper weiß es sogar schon. Ich muss gar nicht mehr denken. Der reagiert einfach. Okay. Und an dem Punkt möchte man kommen. Und dann kann man diese Challenges ganz entspannt machen.
Silke Solfrank ist eine der bekanntesten Parkourläuferinnen in Deutschland. Sie hat an Wettbewerben teilgenommen, auch international, hat bei den Ninja Warriors mitgemacht, ist Teil eines Showteams gewesen, das auf dem roten Teppich vor den Augen von Tom Cruise Überschläge aus dem Stand gemacht hat. Silke arbeitet auch als Stunt-Double, zum Beispiel in Die Tribute von Panem. Wie diese Zusammenarbeit war, das werdet ihr gleich erfahren. Und mittlerweile ist sie auch selbst als Schauspielerin vor der Kamera, wie zum Beispiel in der romantischen ARD-Science-Fiction-Miniserie Stardust Hotel. Es war ganz toll, mit ihr über ihren Weg zu sprechen, weil sie so unglaublich offen und herzlich erzählt. Angefangen hat ja alles bei ihr mit Leistungsturnen, von dem sie aber irgendwann festgestellt hat, dass sie es gar nicht für sich macht, sondern für ihren Vater. Eine Kindheit mit Leistungsturnen unter ständigem Druck, die Beste sein zu müssen. Und als sie es dann irgendwann geschafft hat, sich von den Erwartungen anderer zu lösen, da kam Parkour in ihr Leben. Parkour ist ja eine Sportart, bei der Menschen Hindernisse in ihrer Umgebung, im urbanen Raum, möglichst flüssig und effizient überwinden. Also laufen, springen, klettern, balancieren, sich über Mauern schwingen, Geländer, Treppen oder andere Hindernisse. Ziel ist es, sich nur mit der eigenen Körperkraft schnell und kontrolliert von einem Punkt zum anderen zu bewegen. Dabei wirken dann diese Bewegungen oft wie ein fließender Lauf durch eine Hindernislandschaft, bei dem Sprünge, Landungen, Kletterpassagen nahtlos ineinander übergehen. Und wer die Videos von ihr sieht, staunt erst einmal über so viel Wagemut und Risiko. Mich hat dann fasziniert in dem Gespräch, wie gut dieses Risiko offensichtlich durch harte Vorarbeit kalkuliert werden kann. Als wir zusammensaßen, habe ich dann einfach mal einen Stift so an den Rand eines Tisches gelegt, ja, so abgelegt, sodass er nicht wegrollt. Einfache Sache. Und genauso ist es bei ihr, hat sie mir versichert. Der Körper weiß, was zu tun ist. So sicher fühlt sie sich bei diesen Sprüngen und Salti im urbanen Raum, die für uns erstmal nach großem Risiko aussehen. Man kann es kaum glauben, aber sie hat sich im Prinzip noch nie verletzt. Außer mal so ein kleiner gestauchter Finger. Sensationell. Als wir uns im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin getroffen haben und ich sie unten abgeholt habe im Foyer und wir dann gemeinsam ins Studio hochgegangen sind, war ich mir sicher, dass sie sofort dieses Atrium mit mehreren Stockwerken checken würde, ja. Wo kann man wie hochklettern und sich durch den Raum hoch oder runter bewegen? Ich lag aber falsch. Denn eine Sache stimmte für sie nicht, erzählt sie gleich am Anfang. Viel Spaß.
Ein Podcast von SWR3.
Hallo und guten Morgen. Ich bin fröhlich.
Trittst du noch bei Wettkämpfen an aktuell oder ist das Teil der Vergangenheit, mehr oder weniger?
Ich glaube, wenn ich angefragt werden würde, würde ich schon mitmachen, aber okay. Ich bin jetzt kein Wettkampftyp.
Ich habe dich gestern Abend im Kinofilm entdeckt, im Sommer auf Asphalt.
Hast du mich gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Ach,
ich denke, da ist ja Silke.
Yay, ach cool, das freut mich.
Ich wusste das vorher gar nicht, weil ich mit Maler Emde nächste Woche spreche und deswegen habe ich den Film geschaut.
Ach cool, du hast den Film schon gesehen?
Ja, ich bin bei Minute 60 im Augenblick.
Okay,
ja. Spannend. Und das war so lustig, ich denke nur, das ist ja Silke,
ah, cool.
Mit der ich morgen spreche.
Yay.
Das war ja sehr cool. Ich habe dich unten abgeholt, wir sind gerade zusammen durch dieses Treppenhaus, als du dieses großzügige Treppenhaus hier im ARD-Hauptstadtstudio gesehen hast. Was ist dir sofort durch den Kopf gegangen? Was hat dich angesprungen?
Oh, ich find's einfach total geil, dass hier so viel Licht reinkommt und dass man das alles so, es ist alles so riesig und so clean, so sauber, so Ich habe da das Gefühl, man möchte so ein bisschen ruhig sein da drin auch.
Ja, ein großer Innenraum, so ein Atrium, verschiedene Etagen, alle gucken runter wie in so einem Hotel.
Ja.
Fast schon. Ja. Ich hatte erwartet, dass du sagst, okay, da könnte ich raufklettern, dann könnte ich hier runtergehen. Das weiß ich, über diese Riesensteinbalustrade einmal so nach unten. Ich denke, das ist das, was dir sofort in den Kopf kommt, wenn du das siehst.
Das ist tatsächlich echt oft der Fall, aber eher nur dann, wenn alles nicht aus Glas gemacht ist. Also sah alles eher sehr, sehr brüchig aus. Und sobald etwas unwahrscheinlich aussieht, schaltet mein Gehirn da auch ab und ist so, komm, mal es dir gar nicht erst aus.
Deswegen bist du da so entspannt gerade durchgegangen.
Ja.
Also, um dich kurz mal vorzustellen, beschreibe mal mit einer typischen Geste deinen Hauptberuf. Einfach nur eine Geste beschreiben.
Eine Geste? Eine physische Geste?
Ja.
Das wurde ich ja noch nie gefragt. Das ist ja...
Entscheide dich für eine. Du liebst Herausforderungen.
Ja, eigentlich ist es der... Der hier, Hände in die Hüfte.
Ach, wie lustig so.
Das mache ich jetzt.
Wann machst du das? Weil es ist ja eine typische Geste.
Das ist, ich glaube, das mache ich vor allem, wenn ich eine Herausforderung akzeptiert habe. Das ist dann so ein, okay, ich weiß nicht, das ist so eine vorbereitende Pose für mich.
Okay, alles klar, auch so eine Konzentrationspose so.
Irgendwie
ja,
schon.
Fäuste in die Hüfte.
Ja.
So. Ist ja fast so ein bisschen Widerstand eigentlich, weißt du, wenn man so, fast so ein bisschen so das kleine beleidigte Kind.
Ja. Vielleicht bin ich das auch, dass ich jetzt so weiß, oh, jetzt habe ich eine Challenge. Oh, shit, die muss ich jetzt machen.
Ja, okay. Nenne einen Geruch, der dich sofort in deine Kindheit zurückkatapultiert.
Erdbeeren. Oh, Erdbeeren, ganz toll. Das schießt mich zurück. Wir hatten damals einen Schrebergarten. Und da haben wir auch immer unsere Erdbeeren gepflückt. Genau, wir kommen aus München. Und wir hatten in Taufkirchen am Wald hatten wir einen Schrebergarten. Und da habe ich immer meinen Geburtstag gefeiert, im Sommer, im Juni. Ah. Und da hat meine Mama immer Erdbeerkuchen gemacht.
Und nenne ein Geräusch, das definitiv zum Soundtrack deines Lebens dazugehört.
Oh, jetzt bin ich so still.
Jetzt bist du still. Das kennst du gar nicht von dir. Stille.
Also es ist so sehr schwierig zu beschreiben, aber es ist eine Landung auf Beton.
Wie würdest du das Geräusch beschreiben?
Es
ist ein trockenes Geräusch, so ein dumpfes Geräusch.
Pft ist es, glaube ich, nicht. Nee. Es ist so ein... Nee, auch nicht. Oh, es ist sehr schwierig. Im Idealfall ist es gar nicht mal so laut.
Ganz kurz mal rausgehen und einfach 3 Meter von oben die Balustrade runterspringen?
Ich spring mal kurz, um das dann nochmal nachzumachen.
Es gibt hier auch viel Beton vor der Tür.
Es ist sehr schwer. Ich glaube, das sollte man vielleicht einmal draußen gemacht haben, um mal zu hören, wie klingt es überhaupt, wenn ich auf Beton lande. Mal so die Kulisse davon nochmal wahrzunehmen. Weil das hat man ja eigentlich fast jeden Tag, wenn man irgendwie aus der Bahn steigt oder sowas, so ein Schritt auf Beton, irgendwie ist das ist für mich so geil. Das ist einfach so ein Freedom, so ein Freiheitsgeräusch für mich.
Ja, ich finde es auch schön, dass du sagst Beton. Also ich würde mal Beton sagen, aber nee, es heißt nicht, dass es richtig oder falsch ist. Ich finde es immer nur so interessant. Manche Menschen sprechen ja Dinge so ganz anders aus und das finde ich total spannend, aber Beton.
Beton, Beton,
ja.
Beton.
Beton.
Beton sage ich aber auch manchmal.
Das sagst du auch manchmal.
Ich glaube.
Okay, sehr cool.
Ja, lustig.
So, und zum Abschluss dieser kleinen Vorstellung. Nenne 3 Orte, also auch so ganz spezifische Orte, für die es theoretisch ein GPS gibt. Also richtig physische Orte, die dein Leben am meisten verändert haben.
Wow.
Wo führt dich dein Gehirn hin?
Das ist einmal die Rote Stadt. Das ist in München, im Olympischen Dorf. Also allgemein das Olympische Dorf. Das war mein Life-Changer, auf jeden Fall.
Okay, sehr gut.
Ich muss gerade an Madrid denken. Madrid, da gibt es verschiedene kleine Spots. Ich kann gar nicht genau sagen, wo, aber die Architektur in Madrid ist ganz anders. Und die hat meinen Trainingsstil auch so ein bisschen verändert.
Interessant. Okay, und Ort Nummer 3?
Ort Nummer 3.
Hm.
Oh nein, wo war das?
Und du lächelst so schön in dich hinein, ja, gerade, weil dir was eingefallen ist.
Ja, das waren Tianmen Mountains in China.
Okay. Das war ein Riesenwettbewerb. Ich weiß nicht, das ist kein Treppenhochlaufen wie Empire State Building. Das ist Treppen runterlaufen an so einem riesigen Berg. Was ist da die große Herausforderung?
Bei der Competition, wo wir dabei waren, meinst du?
Ja.
Da handelt es eigentlich nur darum, die haben auf diesen Treppen haben sie Obstacles draufgebaut und da sollte man so schnell wie möglich von oben nach unten rennen. Mhm. Und möglichst so, dass man nicht hinfällt. Und ganz am Schluss unten auf der Ebene war nochmal ein anderer Parcours aufgebaut. Da gab es dann die Freestyle Competition.
Okay.
Also es gab zwei Competitions.
Okay. Und an was hast du jetzt konkret gedacht, als du Tianmen Mountain gedacht hast?
Dass ich da meinen Passport verloren habe. Und da dann noch 10 weitere Tage in China gesteckt habe und meine Bankkarte nicht funktioniert hat auch noch. Das war eine sehr prägende Zeit. Und in dieser Zeit, muss ich sagen, bin ich mental so gewachsen. Ich war richtig alleine. Vor allem, die Leute sprechen da ja kein Englisch. Ich war da richtig auf mich allein gestellt. Die deutsche Botschaft hat mir auch nicht wirklich helfen können. Das war total verrückt. Das war richtig, richtig krass. Da hat man richtig gemerkt, wow. Also, ich bin froh, dass ich allgemein schon so eine starke Persönlichkeit habe, aber ich glaube, viele Leute wären da noch krasser in Tränen ausgebrochen.
Du bist dorthin gereist, um an diesem Wettbewerb teilzunehmen.
Genau.
Und warst die einzige Frau.
Ich war eine von...
Ach, du warst eine von...
Also doch, oder ich bei der Speed Competition war ich die einzige. Mhm. Und bei der Freestyle Competition glaube ich... Oh, doch, war ich auch die einzige. Na, oh, Moment mal.
Ich meinte es irgendwo gelesen zu haben, aber vielleicht ist es auch falsch. Also es gab auf jeden Fall nicht viele.
Ja, es gab noch viele kleine Mini-Competitions nebenan. Okay. Und da gab es dann noch Frauen. Mhm. Aber in dieser großen Comp, da war ich die einzige Frau, ja. Das wusste ich auch davor gar nicht. Das haben die mir gar nicht gesagt.
Und wie alt warst du da? Denn du bist ja jetzt auch gerade mal etwas über Mitte 20, ne?
Ja, das war vor 2 Jahren.
Vor 2 Jahren, genau. Okay. Da waren keine anderen Deutschen dabei. AthletInnen?
Nee.
Also auch Männer?
Das waren alles Männer, ja. Also ich habe welche gekannt, da Christian aus Polen, dann Cosmo aus Polen, Verki aus England und bestimmt noch jemand. Ja, aus Ukraine war noch jemand da.
Okay. Und wo waren die Jungs, als du deinen Pass verloren hattest? Wo waren sie, als du sie brauchtest?
Die saßen dann im Flieger. Die sind ohne mich geflogen.
Aber krass, was hast du gemacht in diesen 10 Tagen?
Ich habe tatsächlich die Parcours-Community in China sehr gut kennengelernt. Also die haben mich da warmherzig aufgenommen. Es war richtig, richtig schön. Wir haben mit Google Translate oder beziehungsweise anderen Translate Apps haben wir versucht, mit uns zu kommunizieren, weil die haben ja auch kein Google dort. Die haben ja auch kein Facebook oder Instagram oder so. Ich musste mir deren Apps runterladen. Vor allem habe ich von einer Organisatorin, die bei der Competition mitgemacht hat, die hat mir wahnsinnig ausgeholfen. Also die hat mir ihr Handy gegeben, ihr altes, damit ich da meine SIM-Karte reinmachen kann, um dort Internet zu haben. Weil ich hatte ja auch kein Internet mit meiner deutschen SIM-Karte. Und mit ihrer App habe ich dann alles kaufen können und mit Fahrtickets kaufen können und so. Und dann halt eben diese...
Nichts auf Englisch davon, alles mit Schriftzeichen.
Alles mit...
Konnte aber übersetzt werden, live quasi.
Genau, also es konnte irgendwo schon immer ein bisschen übersetzt werden. Ich habe das Handy dann auf Englisch gestellt, aber es war wirklich... eine krasse Herausforderung, mich da so durchzukämpfen. Aber ich muss sagen, dem Internet sei Dank, konnte ich mit denen dann auch echt eine gute Zeit haben. Die waren auch mal so süß, die fanden es ganz toll, dass ich da war. Ja. Vor allem die Mädels dort, das fand ich richtig, richtig süß. Die haben sich, die waren richtig angehangen an mir. Das war so, so goldig. Und die haben dann jedes Mal, wenn wir essen waren, haben die einfach gesagt, ich hätte Geburtstag. Und dann kamen dann irgendwie mit Torten, die vom Restaurant, und haben dann gesungen, mit Schildern hochgehalten. Und ich saß immer nur in der Ecke nur so, Gott, Leute, ich habe gar nicht Geburtstag.
Aber wer hat das gesagt? Wer hat das behauptet?
Das waren immer einer von den Jungs aus der chinesischen Parcours-Community, mit denen ich unterwegs war.
War das so ein Höflichkeitsding? Oder?
Die wollten mich einfach verarschen. Die wollten einfach, dass ich noch eine gute Zeit habe. Nett.
Also es klingt so, als hättest du einen guten Support gehabt. Es ist ja auch am Ende ganz gut gegangen. Was war der Tiefpunkt dieser 10 Tage?
Oh, der Tiefpunkt war, als ich wirklich bei dieser Embassy angekommen bin oder beziehungsweise bei diesem Visa-Zentrum und die mir gesagt haben, nein, du bist kein Notfall. Du musst jetzt dir irgendwie eine Unterkunft suchen erstmal, weil wir können dir ein Visa erst in 7 Tagen geben. Hm. Und dann war ich so, wie, also... Ich kann doch keine Unter. Ich kann. Ich. Du kannst ja in China kannst du nichts machen ohne Passport. Du kannst weder ins Museum gehen, noch kannst du irgendwo einchecken, weil die wollen immer deinen Reisepass haben. Und ich konnte mich auch nicht bei der Frau, wo ich übernachtet habe, bei der Polizei quasi melden, dass ich da halt übernachte, weil die brauchen einen Reisepass. Und dann musste ich so lange ein Hotel, ein Hostel finden, die mich nehmen würden mit so einem Wisch von dem Visazentrum, wo alles irgendwie total shady war und die haben das alles nicht gecheckt, weil die haben sowas noch nie gesehen. Und dann habe ich eins gefunden, die dann wahrscheinlich gedacht haben, ja egal, wir kriegen das Geld, haben mir dann diesen Wisch gegeben und dann bin ich mit dem Wisch dahin und da und da und da und dann musste ich Fotos machen und dann hat diese Fotobooth hat dann zugemacht und ich musste irgendwo anders hinlaufen und dann macht die Embassy gleich zu und oh Gott, das hat sich alles so gestreckt, das war so schlimm.
Oh. Konntest du nach Hause telefonieren?
Ja, das ging. Aber ich wollte das gar nicht, weil ich weiß, dass meine Eltern, also meine Mutter vor allem, die ist dann so gestresst, weil sie weiß, ich bin da alleine. Und das ist halt meine Mama. Ne? Die macht sich dann Sorgen. Und ich will nicht, dass sie sich Sorgen macht. Ich weiß, dass ich da durchkomme. Ich hatte meine Leute da. Ja. Es war schon gruselig. Aber ich habe denen dann danach alles erzählt. Als ich dann meine Flüge fest gebucht habe und mir da nochmal Geld geliehen habe von wildfremden Menschen. Das war so krass. Die haben mir einfach, da war eine dabei, die hat mir einfach 900 Euro geschickt. Und ich habe ihr das dann natürlich dann wieder geschickt, sobald meine Bankkarte in Deutschland wieder funktioniert hat. Aber das war, meine Mutter hätte halt dann die ganze Zeit gesagt, vertrau niemanden, geh niemanden irgendwie zu nahe oder so. Und wenn ich das halt nicht gemacht hätte, dann wäre ich halt komplett lost gewesen.
Was für ein Abenteuer.
Ja, das war ein Abenteuer.
Liebst du Abenteuer?
Ich liebe Abenteuer. Sie sind anstrengend, aber ich liebe sie.
Ja. Die Rote Stadt. Warum heißt die Rote Stadt? Es ist das alte Olympische Dorf, ne, aus München 72 damals. Warum heißt die Rote Stadt? Das sind uns lauter so wahnsinnige Hochhausbunker.
Ja, aber die Rote Stadt ist tatsächlich eine Art Skulptur, glaube ich. Das ist so ein bisschen neben der TU an der Sport, also dann diese ganze Sportstätte, da wurde etwas gebaut, das das Olympische Dorf darstellen soll. Und das sind so ganze Betonklötze.
Ah, verstehe.
Und das ist für uns die Rote Stadt.
Alles klar. Ist ja nicht die heute Studentenwohnungen, die quasi erstellt wurden, die man quasi aus diesen ganzen Athletinnenquartieren gemacht hat. Nein, das ist nochmal daneben irgendwo.
Genau, das ist was Separates. Also das Olympische Dorf an sich, die ganzen Straßen, in denen man da entlang geht, das sind alles auch Spots. Das wusste ich vorher auch gar nicht. Ich bin auch immer nur vorbeigelaufen, als ich zum Turnen gelaufen bin. Ja. Und als ich dann gesehen habe, was Parcours ist, dann habe ich gemerkt, so, boah, wo bin ich da überall vorbeigelaufen? Das ist ja ein richtiger Himmel hier. Ja, und dann habe ich meine erste Session in der Roten Stadt gehabt.
Interessant, du nennst sie Spots.
Ja.
Was sind Spots für Parkour-Athletinnen?
Spots sind Orte, an denen man sehr gut Parkour machen kann.
Und da hat das Olympische Dorf so einige davon. Aber noch besser ist die Rote Stadt. Krass, beschreib ganz kurz bitte, wie es aussieht. Ich bin so neugierig. Wie sieht die Rote Stadt aus?
Also du kannst dir das vorstellen, es wird alles so mit so einem kniehohen Betonzaun quasi, nicht Zaun, also so eine Mauer geht da drum rum, dann ist überall auf dem Boden Kies. Du hast ganz viele, man würde sagen, willkürlich gestellte Mauern mit Platten oben drauf und das sieht total wild aus. Also das ist wirklich, da ist eine Platte oben, dann eine wieder unten, da drunter hast du Hohlraum, dann hast du vielleicht wieder eine Platte da und das wird voll gesprayt mit Graffiti und ich glaube, es war ursprünglich mal rot.
Okay. Und ist als Kunstwerk vor allem gedacht.
Es ist eigentlich ein Kunstwerk und ich glaube sogar, man sollte vielleicht gar keinen Sport darauf machen, aber es ist für uns ein Mekka. Also da kommen Leute aus aller Welt her und wollen in diese Rote Stadt.
Wo du deine ersten großen Parcours-Erfahrungen dann gemacht hast, du als Münchnerin. Bevor wir da weitermachen und über diese faszinierende Sportart, ist es für dich eine Sportart schon, oder wie bezeichnet ihr es, Parcours?
Das ist auf jeden Fall eine Sportart,
Schon eine Sportart. Bevor wir darüber sprechen, denn es ist höchst faszinierend, wenn wir so von außen dazu gucken, wollen wir ganz kurz mal gucken, wo du hergekommen bist, denn Leistungssport hast du schon immer gemacht. Du hast als kleine Eiskunstläuferin hast du angefangen. Was bedeutete dir das damals? Ich weiß nicht, du warst 6, 7, 8, 9 oder so. Was bedeutete dir Schlittschuhlaufen, Eiskunstlaufen?
Das war für mich was ganz Besonderes, weil ich habe angefangen, weil ich meine Schwester auf dem Eis gesehen habe.
Ah, ist die älter?
Meine Schwester ist 5 Jahre älter als ich und die war immer mein Vorbild. Und für sie war ich wahrscheinlich einfach nur eine Nervensäge.
Was macht die heute?
Heute, sie hat jetzt ein 2-jähriges Kind und arbeitet in der Krankenpflege. Sie ist Altenpflegerin.
Noch auf dem Eis unterwegs?
Nein, ist nicht mal auf dem Eis unterwegs.
Okay. Hast du das schon leistungsmäßig betrieben? Auch das Eiskunstlaufen?
Oh, das ist tatsächlich sehr, sehr lange her. Ich weiß noch, dass ich einfach viele, viele Wettkämpfe hatte. Und
witzigerweise ist das noch gar nicht so lange her. Also wenn man bedenkt, dass du warst 9, heute bist du wie alt, 26?
28.
Ach, 28, das ist doch gar nicht so lange her. Ja. Das ist gerade mal 19 Jahre. Es kommt auf die Perspektive an.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, für mich ist es halt irgendwie, das, der Anfang meines Lebens war das. Das ist schon lange her für mich.
Ja klar, man hat gerade so die ersten Erinnerungen, also ab 4. Ja. Ab 4 startet das ja normalerweise.
Ja, genau. Okay. Und ich habe von 5 bis 9 war ich auf dem Eis. Und das habe ich halt hauptsächlich erstmal wegen meiner Schwester gemacht und war dann auch sehr erfolgreich dafür, dass ich so jung war. Ich habe auch bei vielen Wettkämpfen mitgemacht, wo ich dann gegen Studenten und so gelaufen bin. Also, und ich bin Erste geworden. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie kleinere Wettkämpfe waren, aber es sah immer ganz süß aus, wenn ich so auf dem Treppchen stand und die zwei neben mir mich trotzdem so, die trotzdem größer waren als ich.
Ja. Okay. Mochtest du schon immer Competition? Ist das in dir drin, in deiner DNA?
Ich glaube, was in meiner DNA eher drin ist, ist Performen. Irgendwie, also so ein bisschen was zu zeigen.
Der Weg ist das Ziel.
Ja, aber gar nicht so wirklich, ich will Erster werden, sondern guck mal, was ich kann.
Guck mal, was ich kann. Du hast dann ganz viel zeigen können, auch als Turnerin. Du hast Leistungstouren auch gemacht. Warst du erfüllt von diesem Turnen? Denn wie oft hast du trainiert in der Woche?
Oh, gute Frage. Ich glaube, 3-mal die Woche oder 4.
Okay, weil das ist schon Leistungsturnen. Das ist schon ein krasses Leistungsturnen. Das geht ja schon fast in Richtung Olympia.
Ja, das wollte mein Vater auf jeden Fall. Ja.
Ambition. War der Turner auch?
Mein Vater war Fußballspieler und ich meine auch Skispringer.
Ja, das ist auch so eine geile Kombination. Aber Fußballtrainer und ich glaube auch Skispringer, aber kein Turner.
Nein, nein, er wollte, also er hat mich gesehen, ich war auf dem Eis und habe angefangen Rollen und Räder zu machen. Und da ist, glaube ich, schnell die Einsicht gekommen, dass das gar nicht so gesund ist oder beziehungsweise gar nicht mal so ungefährlich, dass ich da einfach Räder auf dem Eis mache. Ja. Und dann schickt er mich ins Turnen. Mhm. Und da wurde meine Fähigkeiten wurden da relativ schnell erkannt und wahrgenommen, weil ich eben die Balance hatte, die Gelenkigkeit und so und habe die dann halt in die Turnhalle mitgebracht und wurde da, glaube ich, sehr schnell gefördert. Ich muss sagen, für mich war Sport war einfach was mir immer schon Spaß gemacht hat. Ja. Und wenn ich Spaß an etwas habe, dann mache ich das auch viel und dann werde ich auch besser da drin. Und wenn das andere Leute sehen, dann wollen sie mich natürlich in einem Wettkampf sehen. Das ist ja dann auch passiert und mein Vater war da mal ganz stolz und ich wollte immer, immer, immer meinen Papa stolz machen. Das war mir ganz wichtig. Und ja, dann kam es dazu, dass ich immer mehr Wettkämpfe geturnt habe und ich habe nach jedem Gerät, sobald ich von dem Gerät mich abgemeldet habe, habe ich angefangen zu weinen. Es ist einfach aus mir rausgekommen.
Weil der Druck einfach von dir gewichen ist.
Ja.
Oder es war Druck.
Ja, es war ganz, ganz schlimm. Ich habe so viel geweint. Ich habe vor dem Training immer gesagt, ich will da nicht hin, ich will da nicht hin und ich will aufhören. Ja, mir hat es da irgendwie am Anfang total gut gefallen, aber es ist dann irgendwie weggeschlichen.
Dann hast du es für ihn gemacht.
Ja, ich habe es nur noch für ihn gemacht und ich habe mich so geärgert. Ich habe immer wieder geweint und vor allem bei Wettkämpfen habe ich immer gedacht, oh, ich war nicht gut genug und bei uns von zu Hause war die Kommunikation auch nicht so stark. Von daher konnte man mir auch nicht wirklich vermitteln, dass alles okay ist.
Er hat es aber mitbekommen, dass du auch irgendwo diesen Druck hattest. Aber ich gehe mal davon aus, er hat dann auch wieder gesehen, wie du performt hast. Du warst wahrscheinlich in der Zeit des Performs, warst du wahrscheinlich total happy. Nur davor und danach nicht. Ich weiß noch, Elisabeth Seitz hat auch mal erzählt, jedes Mal, wenn sie ans Reck gegangen ist, in diesem Augenblick fühlt sie sich so unglaublich schlecht und fragt sich, warum mache ich diese ganze Scheiße eigentlich? Muss man mal vorstellen, Olympiateilnehmerin, Medaillengewinnerin Elisabeth Seitz. Natürlich, dann ist sie am Reck und vergisst alles. Aber sie sagt, dieser Gang zum Reck war für sie ganz oft die Hölle. Mhm. Oh Gott, warum mache ich das? Ich will nicht.
Ich habe auch manchmal das Gefühl, es sind die schlimmsten Sekunden, wenn man gerade an diesen Start geht. Mhm. Aber sobald man anfängt, ist man in diesem Tunnel drin und dann funktioniert man und dann ist man durch und ist nur noch so, Gott sei Dank. Aber ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, was in meinem Vater so wirklich im Kopf abging. Er ist ein 38er Jahrgang. Mhm. Sehr still, stille Generation, hat nicht viel mit mir gesprochen. Von daher wusste ich irgendwie nie, wie mache ich ihn eigentlich wirklich glücklich und was wird denn wirklich von mir erwartet? Und meine Mom damals kam aus den Philippinen. Er hat sie nach Deutschland gebracht und sie hat nicht wirklich Deutsch gesprochen. Von meiner Mama habe ich auch nichts verstanden. Und
ach echt?
Ja.
Sie hat es bis heute nicht gelernt.
Also sie spricht Deutsch, aber es hat nie, also als in der Kindheit vor allem, sie hat mit mir Deutsch gelernt, als ich aufgewachsen bin so.
Ja.
Also es ist eine ganz komplizierte Geschichte bei uns, aber es kam leider nie dazu, dass man wirklich Deep Talk mit ihr haben konnte. Also wirklich tiefe, sinnige Gespräche.
Ja.
Und
also bis heute nicht.
Also ich habe dann angefangen, mit meinem Englisch ein bisschen mehr rausholen zu können und habe auch versucht, mehr ihr entgegenzukommen, weil ich immer so ein Papakind war. Und als Kind versteht man noch gar nicht, warum die Mama jetzt nicht mit einem spricht, warum die Mama einen jetzt nicht mit Worten tröstet oder so. Sie war zwar da, aber es hat irgendwie nicht so gereicht, weil ich nicht genau wusste, was sie mir jetzt sagen möchte oder so. Und irgendwann erst vor kurzem, haben wir 5 Stunden am Telefon gehangen. Ich wollte eigentlich nur kochen und sie kurz anrufen und fragen, ob alles okay ist. Und dann am Ende waren wir 5 Stunden da und sie hat mir ganz viele Sachen erzählt. Ich habe gesagt, ey, also deine Erziehung war damals schon echt scheiße. Es tut mir leid, aber das muss ich wirklich so sagen. Und dann hat sie halt gesagt, ja, was erwartest du von mir? Ich bin nach Deutschland gekommen und ich wollte meiner Familie auf den Philippinen helfen. Und auf einmal wurde ich schwanger. Und sie, wie? Auf einmal? Ja, du hast ein Missgeschick so ungefähr. Ah, okay. Ah, ja. Aber es war, also für sie war das halt eine wahnsinnig schwierige Zeit. Und ja, dann auch noch so eine Bindung mit mir aufzubauen und irgendwie gleichzeitig, also sie hat so viel jongliert in dieser Zeit, dass ich dann angefangen habe, zu versuchen, sie besser zu verstehen.
Okay.
Genau, und sie wollte eigentlich auch immer nur, dass es mir gut geht und sie hat halt einfach immer nur das gemacht und gesagt, was mein Papa halt gesagt und gemacht hat.
Ja.
Und es war nicht viel. Von daher habe ich irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich bin alleine.
Ihr geht's aber heute ganz gut?
Ihnen geht's beiden gut.
Geht's beiden
ja,
auch sogar ganz
also,
gut? Okay.
Genau, mein
schön.
Vater ist jetzt, der wird jetzt ein bisschen älter.
Ja.
Der sitzt gerne lange vorm Fernseher.
War ja mit 38er Jahrgang da.
Ja.
Das hat er sich verdient.
Ja. Genau.
Und ihr habt auch ein ganz gutes Verhältnis.
Ja.
Gehe ich mal davon aus, du und dein Vater. Denn dieser eine Satz, das ist ja immer so, viele, die heute sehr leiden und diese Glaubenssätze mit sich rumtragen, die sie nie loswerden, sprechen ganz oft diesen einen Satz: Ich wollte geliebt werden, ich wollte meinen Vater stolz machen. Was ja im Prinzip ein total ungesunder Satz ist.
Mhm.
Streng genommen.
Also, ich würde sagen, wenn ich so ein bisschen an damals denke, dann ist es auf jeden Fall ungesund gewesen, dass ich wirklich sehr viel nur für meinen Papa gemacht habe. So, das ist
ja klar,
also man sollte das checkt man aber als Kind halt auch nicht wirklich unbedingt, dass man halt Dinge machen sollte aus Spaß und aus sich heraus.
Nein.
So. Und ich glaube einfach, dass mein Vater damals das Beste für mich wollte. Er hat seinen Vater damals verloren, hat nicht viel, ich glaube mit seiner Mutter war es damals auch nicht einfach und ich denke, Eltern sind auch nur Kinder, die Kinder haben.
Das ist ein ganz schöner Satz.
Ja, den habe ich mal bei Rick and Morty gehört und den fand ich so deep, dass ich wirklich mal darüber nachgedacht habe und mir dachte, krass,
ja, das
hat so viel, das hat so viel Kraft einfach. Kinder, es sind Eltern sind Kinder, die Kinder haben.
Ja.
Und wenn man damals halt auch nicht wirklich mit Therapeuten oder so gesprochen hat, kommt ja jetzt gerade erst, ist ja so ein, das Wort wird normalisiert.
Ja.
Dann wird man auch nie aus seiner Vergangenheit lernen und sich darüber, also das zu reflektieren oder so, sondern das war halt schon immer so und das wird auch so bleiben. Und ich habe aufgehört zu versuchen, irgendwo die Schuld bei jemandem zu suchen, weil am Ende, ich bin jetzt erwachsen genug, ich muss das jetzt alles in die Hand nehmen und für mich selber sorgen. Und immer zu sagen, ja, meine Eltern sind schuld, ja, das wird mich auch nirgendwo weiterbringen.
Nein.
Ich muss nach vorne gucken.
Und oft heißt es auch, niemand ist schuld.
Ja.
Es gibt den Begriff der Schuld sicherlich, aber für so kleine Dinge, für die wir den Begriff Schuld ganz oft benutzen, muss es eigentlich heißen, niemand hat Schuld.
Ja.
Ne, man hat Verantwortung manchmal für Dinge, aber Schuld ist sehr groß und oft hat niemand wirklich Schuld.
Nein.
Nein. Wann hast du verstanden denn, dass du nur für deinen Vater turnst?
Oh, das war dann, ich glaube, es gab einfach eine Zeit, wo ich viel mehr geweint habe als sonst. ja, und bei den ganzen Wettkämpfen, also ich habe schon eine längere Zeit gesagt, ich glaube nach 2 Jahren Turnen habe ich gesagt, du Papa, ich das ist mir jetzt alles zu blöd und ich will nicht mehr. Dann hat er mich noch 1-2 Jahre weiter gedrängt und irgendwann habe ich wirklich so gesagt, ich will nicht mehr. Ich würde gerne weiter turnen, aber ich will keine Wettkämpfe mehr machen. Das macht mich wahnsinnig. Ich muss so viel weinen und ich will einfach nicht. Und damals war ich 13. Und mein Papa hat dann gesagt, du, wenn du nicht mehr Wettkämpfe tun willst, dann kannst du gleich ganz aufhören.
Und hast du?
Ja. Okay. Dann habe ich gesagt, ja, also es war für mich eigentlich eher so ein, boah, krass, dass der das sagt. Also voll schade. Weil ich habe ja gesagt, ich habe ja nicht gesagt, ich will ganz aufhören. Ich will einfach nur mit den Wettkämpfen aufhören. Aber dass er dann den Sinn hinter Sport nicht mehr verstanden hat.
Ja, Wahnsinn.
Das fand ich krass. Und dann habe ich gesagt, okay, dann höre ich auf. Und dann war ich so motzig irgendwie. Ich habe den Leuten dort noch nicht mal Tschüss gesagt, glaube ich. Ich bin noch nicht mal ein letztes Mal in die Halle. Ich glaube, es war mir auch irgendwie peinlich. Es war einfach für mich nur so ein Moment, so ein, oh, ich will da jetzt einfach nur noch weg. Ich will das alles hinter mich lassen und das machen, worauf ich jetzt Lust habe. Und das habe ich dann gemacht.
Ist dein Vater Bayern-Fan?
Mein Vater ist 60er-Fan.
Der ist 60er-Fan. Okay. Ja, mich hätte nämlich interessiert, seine Reaktion, wenn die Bayern zum 100. Mal die Meisterschaft gewinnen oder den DFB-Pokal, wie er reagiert dort im Fernsehsessel. Bei 60 gibt's nicht so wahnsinnig viele Erfolgserlebnisse. Verstehst du, wo ich das einfach abfragen könnte, um einfach mal zu gucken, wie der tickt. Weißt du, da mich faszinieren Bayern-Fans, die wirklich sich freuen, als würden sie nie irgendwann gewinnen. Aber obwohl es schon erwartbar ist und die gehen mit einer 90-prozentigen Siegchance ins Spiel und die tun wirklich so, als sei es eine Weltmeisterschaft, wie sie nur alle 100 Jahre vorkommt. Und das hat mich auch letzte Woche wieder beim DFB-Pokalfinale gegen Stuttgart so fasziniert. Ist es denn überhaupt noch spannend als Bayern-Fan, als 1860er-Fan? Okay, wie extrem kann er werden?
Oh, also, ich glaube damals, das ist sehr, sehr schwierig, ich glaube damals hat er noch ein bisschen mehr Feuer und Flamme dafür gehabt. Mhm. Du kannst dir meinen Vater gerade so vorstellen, er sieht immer schlechter, er hat irgendwann aufgehört einfach zu gehen und wurde ein bisschen faul, sitzt jetzt im Rollstuhl, hat Wasser an den Beinen und einen sehr, sehr großen Bauch. Ich glaube, da ist entweder sehr viel Fett drin oder so, Diabetes, und er hat so ein bisschen so die Lebenslust verloren. Für ihn waren, glaube ich, Kinder wirklich das, was ihm noch Energie gegeben hat.
Okay.
Aber er war eher jemand, der war sehr schwer zu motivieren für irgendetwas.
Okay.
Und von daher, ich kenne meinen Papa tatsächlich nur als Opa, so ungefähr. Mhm.
Ja, klar.
Also er hat nie wirklich viel mit uns unternommen. Also klar, er war mit uns in Disneyland, der war ab und zu auch bei Ausflügen dabei, aber er hat mir nie irgendwas beigebracht. So, der hat mir nie Fahrradfahren beigebracht. So, es war eher meine Mama.
Mhm.
Ich habe von ihm zwei Sachen gelernt, wie man Pfannkuchen macht und wie man schwimmt.
Zwei ganz entscheidende Dinge auch.
Pfannkuchen und Schwimmen ist sehr wichtig.
Also kommt kurz hinter Fahrradfahren zwar, aber dann direkt dahinter.
Ja.
Ach ja, krass.
Deswegen, also ich habe ihm auch meine Serie gezeigt. Der war ganz, ganz stolz auf mich. Der hat ja auch irgendwie, als ich bei Ninja Warrior das erste Mal war, ist er dann rumgelaufen bei den Nachbarn und hat da geklingelt und hat gesagt, du, am Samstag, da läuft der Ninja Warrior und da ist meine Tochter dabei. Und das fand ich richtig, richtig süß. Und ja, ich glaube, wenn man lange lebt, dann gehen auch die Freunde irgendwann, verabschieden sich, und dann hatte er auch nicht wirklich mehr viele in unserem Hauskomplex.
Ja.
Und ja, ich habe ihm dann Stardust gezeigt, da war er ganz stolz, weil er auch immer wollte, dass ich Schauspielerin werde und ganz groß rauskomme. Und für ihn war immer wichtig, Geld, ich muss ganz, ganz viel Geld machen damit. Und als ich ihm das gezeigt habe, ist er so langsam so eingedöst. Und da merke ich dann so, ach, okay, der Wille war da, Papa, der Wille war da.
Er ist aber auch nicht Zielgruppe für die Serie. Außer, dass natürlich seine Tochter da mitspielt. Das hält einen natürlich schon wach. Stardust, was ja wirklich eine sehr besondere, eine sehr schräge Serie ist. Stardust Hotel, das sind so 25 Minuten. Es geht um ein Hotel, das in einem Weltraum herumfliegt. Mit Blick auf die Erde, und es sind noch ein paar skurrile Gestalten noch, die versuchen, den Laden irgendwie am Laufen zu halten. Eine davon bist du auf jeden Fall, Yakumi. Was ist Yakumi? Ist Haustechnikerin oder die kümmert sich um die technischen Angelegenheiten?
Genau, ne? Ich habe sie so ein bisschen als Hausmeisterin/Technikerin dort gesehen.
Ihr Herzensprojekt ist ja der Alien-Pilomat. Erklär kurz, wie funktioniert der?
Der Alien-Pilomat, der spürt mit Hilfe von Wellen, sehr bestimmten Wellen, Lebensformen im All auf. Und also in dieser Zeit, in der Stardust spielt, sind wir immer noch die einzigen Menschen, also die einzigen Lebensformen im Weltall, die wir kennen. Und Yakumi ist fest davon überzeugt, dass es mehr gibt.
Was hast du dir persönlich zurechtgelegt für diese Yakumi? Was ist von dir da drin? Was hast du dir ausgedacht, entwickelt?
Ich muss sagen, ich glaube, von mir ist da irgendwie,
Außer, dass du ab und zu mal von 3 Meter Höhe in den Sessel springst.
Das ist von mir.
War das gar nicht so vorgesehen?
Das war gar nicht so vorgesehen, nein. Von der Regie Simon Ostermann, der hat erkennt meine Skills. Er wusste, dass ich Parkour-Athletin bin und wollte das dann unbedingt in dieser Serie einbauen. Und als ich mich beworben habe, war das erstmal eine ganz normale Rolle, so ungefähr. Und als ich die dann bekommen habe, wusste er natürlich auch, ja geil, lass uns das nutzen, warum denn auch nicht? Und das war für mich total cool, weil ich fand das irgendwie einfach schräg, dass jemand in so einem Hotel so Moves hat und irgendwie sich in dem ganzen Hotel ganz anders bewegt als die anderen und einfach so ein bisschen, vielleicht sogar einen kleinen Knacks hat, dass sie immer, sagen wir mal, eine Abkürzung nehmen muss, obwohl sie wirklich alle Zeit der Welt hat.
Ja, sie ist auf jeden Fall so die Spezialistin fürs Improvisieren, für die Probleme, die gelöst werden. Diese Skills zu improvisieren, wie gut bist du in echt, im echten Leben darin?
Ja, ich glaube, ab einem bestimmten Punkt macht Not erfinderisch. Ich glaube.
Auf welchen Hack bist du besonders stolz, dass du ihn gefunden hast oder hast anwenden können?
Oh, jetzt muss ich gerade an was ganz Banales denken. Ich habe mal einen Nagel nicht rausbekommen aus der Wand und habe einfach Zahnseil genommen, habe den um den Nagel gewickelt und habe dran gezogen. Das war so ein MacGyver-Moment für mich.
Was ist so der Moment von den Dreharbeiten, der dir besonders hängen geblieben ist?
Also es gibt da 2 Momente, an die ich denke. Meine allererste Szene als Schauspielerin, als ich mich mit einem Trillion unterhalten musste, durfte.
Ja.
Das ist einer von diesen Würfeln, die leuchten. Die kamen dann auf mich zugerollt. Man muss dazu sagen, die waren sehr schwer zu steuern.
Ach, echt?
Ja. Und der sollte eigentlich vor mir stehen bleiben. Und der ist mir so gegen die Beine gecrashed und dann so zurückgegangen und dann wieder gegen die Beine gecrashed. Und dann habe ich mich in diesen Trillion verliebt. Das fand ich so süß. Das war wie so ein kleines, das waren wie die kleinen Haustierchen.
Also du meinst in echt verliebt oder in der Rolle?
In echt. Also diese Würfel wachsen einem dann irgendwie ans Herz. Das ist so, weil die einfach so schwer zu steuern waren, haben die gefühlt auch einfach gemacht, was sie wollten. Die hatten schon so ein bisschen Herz drin. Das fand ich irgendwie lustig. Und dann der zweite Moment war, der war so ein bisschen spontaner am Set. Da wurde ich von einem Roboter quasi abgeholt und wurde in ein anderes Zimmer gebracht. Und er hat mich so abgeholt, dass er mich quasi einfach gepackt hat und ich in dieser Stehposition geblieben bin und er mich wie so ein Paket aufgehoben hat, mich ins andere Zimmer gebracht hat und mich dann einfach losgelassen hat und ich auf den Boden fall. Das war ein schöner Moment. Das habe ich vorgeschlagen, ob er mich nicht einfach irgendwie so seitlich auf den Boden fallen lassen würde. Und dann meinten die, sicher, tut dir das nicht weh? Und meinte ich, ja komm, ich habe Protektoren an und dann alles gut.
Außerdem weißt du, wie du dich abrollst.
Ja.
Du weißt, wie du die Körperspannung halten muss, damit es eben nicht wehtut. Alles Skills, die du im Parkour gelernt hast und eben auch als Stunt-Double zum Beispiel verwendet hast. Wobei, der Stardust Hotel war deine allererste Filmrolle?
Stardust
selber
Hotel
vor der Kamera?
Komplett mein allererster. Also
okay.
Das erste Mal, wo ich wirklich Gesicht zeigen durfte und sogar reden durfte.
Okay, und danach kam Sommer auf Asphalt.
Ja!
Kommt jetzt auch bald ins Kino erst noch, ne? Ach, das ist dann die zweite Rolle dann.
Genau.
Guck mal, jetzt kommen die kleinen Rollen, ja. Und dann bei die Tribute von Panem warst du Stunt-Double.
Ja.
Wie aufregend war das?
Das war richtig, richtig wild, weil ich war eigentlich gar nicht dafür eingeplant. Und die haben dann irgendwie last minute haben sie noch jemanden gesucht, der die Hauptdarstellerin Rachel Zegler doubelt.
Wie sucht man? Über welche Kanäle kam das?
Also bei Stunt ist es oft so, du brauchst Connections. Also wenn ein Stunt-Coordinator viele Menschen kennt, dann hat er auch viele Menschen zur Auswahl. Und von daher ist es auf jeden Fall wichtig, seine Kontakte zu halten und sich überall so quasi vorzustellen, damit jeder auf dich zugreifen kann zum Beispiel. Und ich wurde dann von einigen Freunden, die dort schon in den ganzen Probezeiten dort waren.
Ja. Von wo reden wir? London oder wo wird das gedreht?
Das haben wir in Polen gedreht, in Wrocław. Ja, okay. Ganz viel in Polen, dann auch in Landschaftspark Duisburg und in Berlin auch.
Ach echt?
Bei den Dreharbeiten war ich zumindest da, genau.
Okay. Was war das für eine Szene? Was hast du gemacht in der Szene?
Bei Tribute von Panem, bei dem, was war das, der 5. Teil? Ballads of the Songbirds. Da habe ich 3 Stunts gehabt. Einmal fliegt Lucy aus dem Luftschacht. Also da wird so reingestochen und dann fällt sie da runter. Und dann die Szene, also wir haben die Szene mit dem großen Kampf quasi, wo die Spiele quasi beginnen.
Okay. Lucy, ich habe die Tribüne nie gesehen.
Okay.
Aber Lucy ist die Hauptdarstellerin, eine der Hauptdarstellerinnen.
Genau, Lucy ist die Hauptdarstellerin.
Die Hauptdarstellerin. Ja,
die. Hauptdarstellerin. Ja. Ja, die.
Wie heißt sie mit Nachnamen?
Im Film Lucy Greybeard.
Greybeard, okay.
Genau. Mhm. Und die Hauptdarstellerin ist Rachel Zegler.
Ja. Okay. Runter in den Schacht.
Genau, einmal in den Schacht reingefallen, dann in the beginning, am Anfang, wenn sie alle zu den Waffen rennen. Diese Szene haben wir zusammen geprobt für mehrere Wochen.
Wahnsinn.
Ja, das war echt krass. Also das ist ja sehr viel Detail, super viel Training. Jeder Tribut muss sich auf seine eigene Waffe spezialisieren und die müssen dann trainieren, mit dieser Waffe umzugehen. Dann auch, also einige Tributen waren Stunt-Leute und andere waren normale Schauspieler, die dann ein Stunt-Double bekommen haben. Und die Double mussten denen natürlich dann so ein bisschen zeigen, wie man mit diesen Waffen umgeht, die sie dann als erstes greifen und benutzen. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du dich mit Tribute von Panem ein bisschen aus?
Gar nicht.
Okay, also.
Von was für Waffen reden wir? Von so Stangen, die wie Schwerter geschleudert werden?
Unter anderem, genau. Also, es ist quasi so, du hast ein Kapitol, das entscheidet, dass jedes Jahr oder so werden sie die Hunger Games ausführen und da wird aus jedem District, es gibt 12 Distrikte, wählen sie ein oder zwei Personen aus und die müssen dann bis zum Tod kämpfen.
Ja.
Und die Spiele beginnen in einer großen Arena und in der Mitte liegen Waffen und die Tribute werden außenrum hingestellt und beim Go müssen alle losrennen. Die können zu den Waffen rennen, sie können aber auch rausrennen. Es gibt also, die Area ist ganz, ganz, ganz groß. Und genau, manche entscheiden sich dazu, direkt zu den Waffen zu rennen. Da ist dann das größte Gemetzel ganz am Anfang und da scheiden dann die meisten Tribute aus. Und dann geht dieses Spiel quasi über mehrere Tage teilweise.
Ja.
Bis halt nur noch einer übrig bleibt und der hat dann die Ehre, ins Kapitol, in die Mitte der Stadt zu ziehen.
Warum heißen die eigentlich Tribute? Also, was ist das für ein Wort?
Gute Frage. Darüber habe ich mir gar nicht so.
Interessant.
Ein Tribut. Ja, die sagen immer so eine Art Freiwilliger, aber die werden halt irgendwie gelost.
Mhm.
Und je mehr Geld du dir vom Kapitol leistest, desto öfter ist dein Name in diesem Pott. Dann kann es sein, dass du dann gezogen wirst und dann in den Krieg eigentlich, das ist Krieg, und den musst du dann ziehen.
Und ihr habt mehrere Wochen für diese eine Szene gedreht, die dann aber auch sehr lang ist im Film?
Wir haben die mehrere Wochen geprobt.
Ja.
Gedreht haben wir, glaube ich, zwei bis drei Tage.
Okay.
Genau.
Okay. Und das sind Sprünge.
Boah,
das sind
alles dabei.
Wie du mit den Waffen einfach um dich schlägst.
Genau.
Es ist diese Choreografie.
Genau, also es sind sehr viel passiert im Hintergrund. Die ganzen Leute, die abgemetzelt werden mit einem Dreizack zum Beispiel oder so. Und die Lucy schafft es da ganz gut durch. Also Hauptdarstellerin, klar, muss natürlich weit kommen. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, weil sie keine einzige Waffe in die Hand nimmt, sondern eher wegrennt.
Okay.
Und sie versucht sich dann so ein bisschen durch dieses ganze Gemetzel durchzukämpfen und sucht ihren Partner, also ihren Mitkämpfer Jessup. Und den findet sie dann irgendwann, rennt zu ihm und dann stürzen sie sich zusammen in ein Loch in dem Boden. Und den Stunt habe ich auch gemacht. Und dann gab es nochmal den Stunt, wo die ganzen Tribute in einen Affenkäfig quasi alle eingelagert werden. Also so,
okay.
Die werden da in einem fetten Truck, werden sie da alle reingepackt und dann werden sie da rausgekippt. Und da fallen dann alle Tribute, kullern da so in diesen Affenkäfig rein. Das war ein sehr lustiger Stunt, wo du einfach die ganzen Stunties in einem Haufen gehabt hast und jeder hat so seinen eigenen coolen Move gemacht, wie man da so rausfällt. Genau.
Und du und Rachel seid ihr ungefähr von der Körpergröße gleich, oder?
Es hat wirklich gut gepasst, erstaunlich gut. Wir wurden am Set sehr oft vertauscht.
Witzig.
Ja.
Was habt ihr für ein Verhältnis zueinander gehabt, Rachel und du? Wie nah ist man aneinander gekommen?
Gar nicht so arg. Also man muss dazu sagen, ich hatte in der Zeit war sehr, sehr viel bei mir los. Ich musste sehr viel bei mir irgendwie es war eine anstrengende Zeit für mich. Von daher wollte ich jetzt nicht unbedingt so arg sozialisieren.
Okay.
Aber wir hatten ein gutes Verhältnis. Also es war jetzt nicht irgendwie komisch oder ich habe ihr geholfen, wo es ging, immer wieder die Hand gereicht und ihr die Pads angezogen und ihr immer gesagt, dass wenn irgendwas ist, dass sie mich auf jeden Fall einsetzen soll, weil ich bin ja dafür da. Genau, aber am Ende hat sie diese ganz große Szene dann auch alleine gemacht. Ich wurde gar nicht gebraucht. Und ja, also ich muss sagen, sie hat das alles schon sehr, sehr souverän gemacht.
Aufregende Zeit auf jeden Fall, oder?
Ja, total.
Erinnerst du dich noch, als du es zum ersten Mal dann gesehen hast im Kino?
Ja. Wir sind in Berlin, sind wir ins Kino gegangen und haben dann noch ein paar Stuntleute mitgenommen. Und es war einfach richtig, richtig schön, weil eine sehr gute Freundin von mir, die hatte auch eine Rolle bekommen und die ist da auch, also hat einen, sagen wir jetzt mal, sehr schönen Tod.
Ja, wie ist sie gestorben?
Sie wurde aufgespießt von hinten und ist einfach, also sie hat so eine geile Szene gehabt und da ist man total stolz auf die Leute, die einfach um einen herum sind, weil sie möchte ja auch in Richtung Schauspiel gehen und ist jetzt auch Schauspielerin und war vorher Tänzerin und ich finde es auch so geil, Samia Hofmann, die macht das so, so, so krass, das ist so eine Frau, boah, also die hat Wumms und das finde ich so geil, auch auf der Leinwand zu sehen.
So, du hast ja vorhin auch erzählt, irgendwann dann auch nach dem Turnen hast du gesagt, jetzt mache ich das, was ich möchte.
Ja.
Also das konntest du denn noch machen. Wann ist dir Parcours begegnet? Wer hat dich rangeführt? Wo hast du es entdeckt?
Oh, Parcours ist mir, glaube ich, erst ein oder zwei Jahre später begegnet quasi. Also wirklich literally begegnet. Ich habe mit dem Turnen aufgehört und habe dann alle möglichen anderen Sachen ausprobiert. Von Windsurfen und Volleyball und Softball und Aggressive Inliner und Skaten. Und habe dann irgendwann
geil,
festgestellt...
Geil, Aggressive Inliner, ja, das finde ich ja gut.
Aggressive.
Aggressive Inliner. Warum
kennst
ist das...
Du?
Nein, ich kenne Inliner, aber Aggressive Inliner kenne ich nicht.
Aggressive Inliner ist quasi... Das im Park. Du hast eine Rolle vorne und eine Rolle hinten. Die Inliner sind recht schwer und du grindest da quasi immer so durch den Park rum. Also
du hast keine vier Rollen?
Nein, du hast keine vier Rollen.
Du hast nur zwei
vorne,
Rollen?
Genau, vorne eine und hinten eine. Also insgesamt vier. Und du hast dann in der Mitte hast du halt genug Platz, dass du halt auf diesen Cubes, also nicht Cubes, auf den...
Auf diesen Balustraden rutschen kannst dann?
Ja, genau. Also auf den... Auf den Ecken und Kanten überall, dass man da so schön cool entlang gleitet.
Und dann kam Parcours.
Ja, dann habe ich erstmal mir gedacht, boah, es ist irgendwie schon schade. Ich hätte gerne wieder meine Flips. Ich würde gerne wieder durch die Luft fliegen und irgendwie, ja, sowas Turnerisches machen. Mhm. Und dann bin ich zurück in die Turnhalle gegangen. Aber ich habe meinem Papa nichts gesagt.
Nein,
ja. Ich bin zurückgegangen und habe da dann aber irgendwie schnell gemerkt, oh shit, das ist es leider doch nicht. Es ist irgendwie cool, aber ich wurde halt wieder gefragt, ob ich bei einem Wettkampf mitmachen möchte. Und dann habe ich direkt Angst bekommen. Dann habe ich zugemacht und war so, boah, also in meinem Kopf habe ich mir gesagt, so, boah, jetzt habt ihr mich halt direkt wieder verloren. Ne? Schade, sehr schade. Und dann bin ich rausgegangen. Und mit dem Rausgehen kam mir jemand entgegen, der mich gefragt hat, ob ich Parcours mache. Und ich habe dann erstmal gefragt, was ist das? Okay. Und er meinte, Entschuldigung, ich dachte, du gehst jetzt zu dem Parkour-Kurs. Weil ich habe schon immer als Kind auch Oversized-Klamotten getragen. Ich habe immer alles zu groß getragen, alles immer baggy.
Mhm.
Und das ist auch so ein Parkour-Ding. Und ja, und der hat mir dann erzählt, was das ist. Und ich meinte, boah, ich würde das gerne mal probieren. Und dann sagte er, nächste Woche, Freitag, gleiche Uhrzeit, treffen wir uns hier und dann zeige ich dir Parkour. Und dann... sind wir wirklich, also ich habe im am USC habe ich trainiert und also habe ich Geräteturnen trainiert und der Weg, wie gesagt, von der U-Bahn zu meinem Turn zu der Turnhalle, das war eine Parcours, es war einfach perfekt dafür gemacht und ich bin immer nur dran vorbeigelaufen.
Ja.
Und an dem Tag, wo ich dann Parcours gelernt habe, also es kennengelernt habe, sind wir zur Roten Stadt gelaufen und es waren echt nur so 5 Minuten Fußweg von meiner Turnhalle entfernt. Und da habe ich dann alle Moves gefühlt an einem Tag gelernt, weil ich ja vom Turnen sehr viel mitgebracht habe und das alles sehr schnell umdenken konnte und ja, einfach viel an einem Tag gelernt habe. Und dann nach 2 Wochen gefühlt war ich auch schon ich habe beim FAM gearbeitet, Free Arts of Movement, als Ferienkursleiterin für Parkour.
Mhm.
Das ging alles dann super schnell.
Ja, irre. Also Parkour, das sind ja Moves, die würden uns normalen Menschen nie einfallen. Ihr springt runter von Mauern und dann geht's aber mit einer Drehung über so eine kleine Mauer. Wann entscheidest du, welchen Move du machst? Und dann wird ja auch vielleicht durch einen guten Sprung schafft man es gerade noch so, dass man sich an der obersten Kante festhalten kann. Dann nutzt man wieder die Füße, um sich links an der Mauer hochzuwinden und dann macht man gerade wieder eine Rolle. Dann landest du, machst aber direkt danach noch wieder einen Flickflack und es ist schon wirklich komplett abgefahren. Niemand ahnt, wie viel Training dahinter steckt. Wie trainierst du Parcours? Also gib uns mal eine einzige Übung, wo du wirklich an einem Move, heißt es bei euch Moves?
Ja.
Wo du an einem Move wirklich auch hast lange üben müssen, bis du ihn konntest.
Boah, da hättest du mir gestern zuschauen müssen.
Ja, was hast du? Genau.
Gestern habe ich eine Stunde lang die gleiche Challenge gemacht, weil ich sie einfach nicht geschafft habe.
Ja.
Und ich konnte nicht nach Hause gehen, bevor ich das nicht wirklich schaffe. Und es sind manchmal wirklich auch ganz kleine, banale Dinge. Also gestern war es einfach nur ein, oh, es ist sehr schwer zu beschreiben, es war ein Sprung, wo ich mit viel Anlauf ankommen musste und dann rückwärts auf diese erste Mauer springe und dann mich nochmal weiter drehe und quasi eine ganze Drehung mache und dann, also vorwärts dann auf dieser zweiten Mauer lande. Mhm. Und diesen Sprung habe ich gestern wirklich eine Stunde lang nur diesen Sprung gemacht und immer wieder versucht, zu verstehen, das Video anzugucken und zu verstehen, was habe ich falsch gemacht, was muss ich mehr machen, ich muss einfach mehr rennen, aber es ist so gruselig, dann so schnell zu rennen und dann rückwärts auf dieser ersten Mauer zu landen und dann nochmal weiter zu drehen und auf die andere Mauer zu kommen. Also manchmal ist es echt so viel Training und dann sieht man am Ende im Internet nur den letzten Clip. Okay. Und deswegen glaube ich, dass viele Leute denken, oh, du machst es ja alles so spontan und so grazil und
so soll es ja auch wirken am Ende. Ja. So verblüfft es natürlich auch. Keiner ahnt diese Arbeit dahinter. Jemand anders hat ihn aber geschafft. Oder hast du dir diesen Move ausgedacht mit den zwei Mauern?
Nein, das ist auf jeden Fall, es gibt ja ganz, ganz, ganz viele verschiedene Moves, die kannst du überall irgendwie adaptieren und anders machen und überall auch irgendwie ausprobieren. Mhm. Und das ist was wir auch gerne mögen. Also es gibt manche Leute, die haben ihren Signature-Move und den machen sie einfach überall. Überall, wo sie sind, machen sie den. Und die finden einfach einen neuen Ort und mit einem anderen Hintergrund, mit einer anderen Weite, mit anderen Gegebenheiten. Vielleicht landest du auf einer Stange diesmal oder vielleicht landest du auf einem Baum oder so.
Also was ist deiner?
Mein Signature-Move? Ja? Also was ich immer sehr gerne mache, ist auf jeden Fall ein Webster. Also das ist quasi ein Vorwärtssalto mit einem Bein abgesprungen. Also ein Bein schwingst du und das schwingt dich dann in diesen Salto rein.
Okay.
Den mache ich gerne.
Du kannst du auch einfach so in der Fußgängerzone machen, oder? Ja. Gehst du in der Fußgängerzone einmal mal schnell so einen kleinen Salto in der Luft, ist das ja. Wobei, glaube ich, ein Bein dann so richtig gestreckt ist nach oben, oder?
Genau, ja. Also du schwingst quasi einmal mit dem Bein nach vorn, schwingst es dann mit voller Wucht zurück und das schleudert dich dann in den Frontflip.
Das habe ich schon gesehen bei dir.
Ja?
Ja. Okay. Und dann gibt es aber auch so krasse Sachen. Ich habe gesehen, wie du in einem Video auf so Betonstelen gesprungen bist, von einer Stele zur anderen. Ja. Und da unten drunter ist aber wirklich Tiefe, da ist einfach 3 Meter Tiefe. Das heißt, wenn du daneben trittst, dann schaffst du es immer noch, dich mit irgendeiner Hand festzuhalten. Denn wenn du 3 Meter in die Tiefe stürzt, das kann richtig brutal sein. Wie lange hast du gebraucht, um das einfach zu machen, ohne eine Blockade im Kopf zu haben?
Ich glaube, was da ganz viel nicht zu sehen ist, natürlich, was du vorhin schon meintest, dieses Training dahinter. Mhm. Wir haben diese Sprünge auf dem Boden schon so oft gemacht, dass die einfach im Schlaf sitzen. Wir vertrauen unserem Körper komplett. Ganz oft ist es so, dass wir vor einer Challenge stehen und wir fragen uns, warum schaffe ich es nicht? Ich bin körperlich komplett in der Lage dazu. Es ist einfach nur noch mein Kopf, der blockiert. Und wenn man den auf dem Boden einfach noch 1000 Mal macht und dann einfach sagt, ja okay, jetzt kann ich theoretisch sogar ein Auge zumachen und ich würde es immer noch schaffen, dann geht man nochmal rauf, schaut sich das an und dann kommt entweder der Moment, wo du sagst, ah, Mist, ich muss nochmal runtergehen und es machen, oder da kommt der Moment, wo du sagst, ich vertraue meinem Körper und ich kann das. Und dann merkt man schon im Anlauf, man merkt schon bei dem Absprung, man sieht es dieser Person an, die will das jetzt und die macht es jetzt und die zieht es jetzt durch. Mhm. Und egal was kommt, der Körper weiß, was er machen muss. Wenn ich zu kurz springe, das ist mir schon 1000 Mal passiert. Das ist mir aber auch 1000 Mal passiert, weil ich es wollte. Ich habe das extra trainiert. Ich muss wissen, was mein Körper tun muss, wenn ich zu kurz springe.
Okay.
Und das ist so ein bisschen Falltraining auch. Das habe ich ganz, ganz lange davor gemacht, damit ich einfach Angst, also diese Angst nicht mehr diesen Vorrang gebe, sondern man muss, also man geht auch diese ganzen Szenarien im Kopf durch, so, okay, es könnte das passieren, es könnte das passieren. Was mache ich dann? Ja, dann mache ich das und dann mache ich das und mein Körper weiß es sogar schon. Ich muss gar nicht mehr denken, der reagiert einfach. Ja. Und an dem Punkt möchte man kommen und dann kann man diese Challenges ganz entspannt machen.
Du hast 100% Selbstvertrauen in deinen Körper.
Ja, muss ich, sonst mache ich den Sprung nicht.
Also ja, das schafft jemand, der keine Leistungssportlerin war, nur sehr, sehr schwer. Aber du kannst natürlich 5 Flickflacks hintereinander aus dem Stand machen. Und also du hast ja diese komplette Kontrolle über deinen Körper, sodass da auch das Risiko gar nicht so groß ist, wie wir vermuten. Wann ist das Risiko für dich zu groß?
Also ich sage immer, Parcours ist vor allem nur so gefährlich, wie du es dir machst. Wenn du abspringst und du hast Angst und du weißt, oh, da könnte, also mir macht das und das Angst. Wenn es dir noch Angst macht, dann
Aber es ist schön, dass du das Wort Angst benutzt. Ich hätte gedacht, da reagierst du bestimmt total allergisch drauf, wenn ich das Wort Angst benutze. Und du sagst, es ist keine Angst. Angst schadet nur, das ist nicht gut. Es ist Respekt, ja, aber es ist keine Angst.
Ja, es ist auch Respekt, aber es ist auch Angst. Man kann auch, also ich habe Angst vor Höhe.
Ja.
Das finde ich ganz, ganz gruselig.
Ist nicht dein Ernst.
Ja.
Wirklich, weil du machst die krassesten Figuren, du springst auf Mauern und es ist da oben in der Höhe. Wenn du dann 20 Zentimeter zu weit springen würdest, würdest du wahrscheinlich einfach dahinter einfach auf den Boden gehen, weil da ist nichts zum Festhalten.
Ja, richtig, aber so.
Aber es passiert nicht.
Es passiert nicht. Es passiert nicht, weil ich mir so sicher bin. Ich werde nicht abspringen, wenn ich nicht weiß, dass ich da alle Szenarien, alle Dinge, die schief gehen könnten, die werde ich kontrollieren können. Viele Leute denken, ja, aber du könntest doch zu weit springen und dann da in diesen Graben springen. Warum sollte ich denn zu weit springen?
Ja.
Ich denke ja gar nicht erst daran, so weit zu springen. Und ich weiß genau, dass ich auch genau so und so viel Power brauche. Wenn, dann werde ich vielleicht ein bisschen zu weit springen und dann kann ich mich noch umdrehen und mich festhalten.
Mhm.
Aber ich werde ja nicht mit so einer vollen Power da reinspringen, dass ich auf jeden Fall dahinter landen werde.
Ja.
Wenn, dann möchte ich zu kurz springen. Das
okay.
ist eher so, dass wir möchten eher Dinge sticken, also auf etwas kleben bleiben quasi. Ja, also ich finde, es ist überhaupt nicht schlimm, für etwas Angst zu haben, weil das zeigt dir eine Grenze. Und diese Grenze möchtest du irgendwann überwinden. Und wenn du dein Training die ganze Zeit machst, ohne Angst irgendwo vorzuhaben, hast du dann wirklich trainiert? Also, weißt du, was ich meine?
Total. Und das gestern hat irgendwann geklappt.
Ja, ich hatte halt wahnsinnig Angst vor zu kurz springen und dann, dass ich mit meinen Füßen quasi durchdrücke und mir vielleicht meine Achilles wehtue oder so.
Ja.
Und auch allgemein eine Drehung im Sprung, im Vollsprint, ist gruselig, weil ich habe da nicht so viel Kontrolle, wie wenn ich einfach geradeaus springe. Und das hat mich eben auch eine Stunde gekostet.
Aber du hast es geschafft.
Ich habe es geschafft.
Und war es schmerzhaft bei irgendeinem dieser zahlreichen Versuche über eine ganze Stunde?
Ich bin einmal blöd aufgekommen, habe mich dann aber auch direkt erholen können. Und ich wusste da auch, wenn ich jetzt nicht nochmal mache, dann werde ich jetzt blockiert. Und das heißt, ich muss es nochmal machen. Vielleicht auch einfach zu kurz springen.
Mhm.
Aber Hauptsache, das nochmal brechen und sagen, ich muss es jetzt, ich habe das immer noch safe, ich habe das im Kopf. Das ist jetzt gerade schief gegangen, aber es war alles kontrolliert.
Okay. Es ist ganz wichtig, das immer zu filmen, oder? Das ist das A und O. Ohne
also,
Film ist es quasi nicht da. Es ist nicht passiert.
Wir haben tatsächlich so eine coole Regel. Es müssen entweder drei Leute gesehen haben oder eine Kamera drauf auf dich gerichtet sein. Ansonsten zählt es nicht.
Okay.
Aber natürlich zählt alles für dich, wenn du weißt, du hast etwas geschafft und du bist stolz darauf, dann zählt das natürlich.
Es kann also passieren, dass bei einem Sprung zum Beispiel deine mentale Blockade, die im Kopf größer ist als die technische Schwierigkeit. Ja? Was hast du für eine Übung, um den Kopf dann zu überzeugen, um diese Blockade zu lösen? Wie kann man das machen?
Ich finde es immer ganz wichtig, einen Schritt zurückgehen zu können. Die Kraft haben zu sagen, okay, ich muss einfach nochmal einen Schritt zurückgehen und diesen Sprung auf dem Boden vielleicht nochmal machen. Und da einfach nochmal weiter trainieren, damit mein Kopf einfach Sicherheit hat. Und es hilft mir auch sehr viel, meine Freunde um mich herum zu haben,
mhm.
die sagen, Silke, du kannst es. Du hast es schon so und so oft gemacht. Du siehst so sicher aus in dem Absprung. Denk einfach daran, fester Absprung, Arme nach oben und dann hast du den. Das ist auch so geil, irgendwie. Auch gestern, mir wurde so viel zugeguckt und es war gar nichts Sensationelles. Es war einfach nur ein Sprung, an dem ich eine Stunde lang hing. Aber die Leute, die bleiben dann stehen und die schauen und die gucken.
Ja.
Und irgendwie, für den einen löst es ein bisschen Stress aus und für mich ist es so ein, boah, ich sehe den Support von überall. Die sind darauf gespannt, ob ich das jetzt schaffe. Und natürlich wollen die mich alle schaffen sehen. So.
Ja, wird zwischendurch applaudiert dann auch?
Ja, okay. Ja, total. Also ich meine, wenn ich jemanden sehe, der gerade eine Stunde lang an etwas dranhing, finde ich das total, also ich habe da wahnsinnig Respekt vor. Es gibt viele Leute, die halt einfach aufhören und sagen, ja, kann ich halt nicht, geht halt nicht. Und dann gibt es halt die einfach dranbleiben. Und ich finde, das hat Applaus verdient.
Wenn wir beiden jetzt in einem Wohnhaus vorbeigehen, da sind 4 Etagen, ja, alle haben einen Balkon und du gehst auf diesen obersten Balkon. Ist lustig, jetzt sage ich Balkon, weil ich dir gegenüber sitze, sonst sage ich mal Balkon.
Ja.
Aber ich sage jetzt okay. Balkon, aber ich glaube, das sage ich auch manchmal so, ja. Und du müsstest jetzt von dem obersten Balkon einfach über diese drei anderen an dieser Außenfassade runter auf den Boden.
Mhm.
Für dich Kinderspiel, oder?
Nein, das ist ja gruselig, das ist ja hoch.
Ach, Angst. Interessant. Also ich habe das schon gesehen bei irgendeinem Video. Da bist du von einem Balkon auf den anderen. Das waren nur so zwei Etagen. Mhm. Aber mit einer Sicherheit natürlich, weil du genau weißt, wo greife ich, wo muss ich meinen Fuß hinstellen.
Ja.
Wenn ich also dir diese Challenge jetzt gebe, wie würdest du rangehen?
Ich würde erstmal auf den zweiten Balkon gehen. Oder vielleicht sogar auf den ersten Balkon.
Ah, okay.
Und da würde ich erstmal meine Technik antesten und schauen, wie funktioniert das überhaupt. Und dann würde ich das wahrscheinlich 1 Million Mal machen, bis es komplett sitzt.
Gewisse Skills, gewisse Griffe sind das dann auch.
Genau, du möchtest diesen Move, möchtest du quasi wirklich 1:1 immer wieder wiederholen können.
Okay.
Und der muss sitzen. Weil wenn sobald du Dinge auf Höhe machst, musst du auf jeden Fall dir 100%ig sicher sein.
Mhm.
Wenn du da irgendwie Zweifel hast, dann wird es dir vielleicht im Weg stehen.
Okay.
Und das könnte dann gruselig werden. Also es heißt nicht, dass du es nicht schaffen würdest, aber dann würde ich es persönlich zum Beispiel nicht mehr machen.
Ja.
Ich würde mich da hinstellen und mir wahrscheinlich von meinen Freunden 1000 Mal sagen lassen, so, hey, du hast es unten so gut gemacht und alles gut und guck mal, wir machen das unten mit voller Sand, dass, falls was ist, dass du wenigstens weich auf den Füßen landen kannst oder so.
Ja.
Und dann habe ich die eine Person, die mir den Sprung vielleicht einmal bricht. Wir sagen, kannst du den Sprung einmal für mich brechen? Der macht es dir dann vor quasi. Also das ist eine Person, die hat mehr Skill als du.
Mhm.
Die kommt dann da an, die macht den Sprung und das allein visuell einmal gesehen zu haben, dass so etwas machbar ist und dass so etwas funktioniert und wie das taktisch, also technisch aussieht, hilft einem so sehr. Und das ist irgendwie, finde ich, was ganz Schönes, wenn jemand für dich den Sprung bricht. Und du damit dann irgendwie diesen Mut bekommst, und also diese Confidence bekommst und sagen kannst, okay, danke, ich mache das jetzt auch.
Wen würdest du anrufen für diese Balkongeschichte aus dem 4. Stock?
Ah, da würde ich auf jeden Fall Joe Scandrett anrufen. Das ist jemand aus, mein ganz, ganz guter Kumpel aus England. Der ist dafür bekannt.
Okay.
Der ist wirklich dafür bekannt, wirklich an Häuserfassaden nach unten zu droppen und auch neuestens in Laternen reinzuspringen. Von ganz, ganz hoch. Es sieht absurd aus. Es gibt Dinge, da würde ich mich noch nicht mal hinstellen und mir das vorstellen.
Der springt in Laternen rein?
Der springt in, also wirklich mit einem weiten Sprung in die Laterne und dann rutscht er da noch 3 Stockwerke runter.
Aber wie in eine Laterne? Wie geht das denn? Aber wie kann man denn reingehen in eine Laterne?
Wie ein Äffchen, einfach direkt rumklammern.
Ach so,
und dann
an der Laterne runter?
Ja, genau.
Ach, okay.
Verrückt, oder?
Und das ist undenkbar für dich?
Also ich habe das schon im kleineren Rahmen gemacht, aber so wie er das macht, ist wirklich krass. Ich hätte da wahnsinnig Angst. Der ist auch ein massiver Typ. Also der ist schon stabil gebaut.
Okay,
und dass der da einfach in diese Laternen reinspringt, dann denke ich mir auch, hast du da nicht Angst, dass es bricht?
Wenn man sowas geschafft hat,
wie
viel Suchtpotenzial steckt da drin?
Oh.
Weil da wird ja unglaublich was freigesetzt an Dopamin oder was auch immer. Wie süchtig kann das machen?
Also ich glaube, dadurch, dass ich jetzt knappe 12 Jahre dran geblieben bin, schon ein hohes Suchtpotenzial.
Ja.
Vor allem am Anfang ist
die Lernen. Da kann man ja auch als Hobby sehen oder ein Hobby, das man zum Beruf gemacht hat oder so.
Ja, also für manche ist es ein Leben, für manche ist es ein schönes Side-Hobby und ja, also für jeden ist es was anderes, aber ich finde einfach diese, vor allem am Anfang, wenn man mit Parcours anfängt, hat man sehr viele Erfolgserlebnisse, weil es so viele Moves gibt.
Okay, auch so kleine Moves auf so ganz niedrigen Mauern, ne?
Ja, genau.
Einfach mal so irgendwie so auf dem Arsch irgendwie mit einer kleinen Drehung über so eine Mauer rutschen.
Voll.
Oder diese Geschichte, wo man quasi, man setzt mit den Händen auf, springt aber mit den Beinen zwischen deinen Händen über diese Mauer, oder? Wie heißt der Move?
Das ist eine Katze.
Das ist eine Katze, eine Cat-Gedöns.
Und die ist auch gar nicht so einfach, wie sie sich die meisten vorstellen. Also
das ist
du
der Cat Leap, oder?
Cat Leap? Cat Leap ist, wenn du an eine Mauer ranspringst und mit, dranhängst.
Verstehe.
Genau, das ist dann quasi mit so einem ganzen...
Das ist der Cat Leap, okay. Und das andere ist die Cat.
Ja, das im Englischen wäre dann die Kong.
Die Kong?
Ja, Kong.
Ah. Ach, das heißt auf Deutsch die Cat, aber im Englischen die Kong.
Ja, genau. Also es gibt auf jeden Fall deutsche und englische Begriffe. Und wahrscheinlich auch spanische und italienische und keine Ahnung, aber...
Genau. Und ist der Move, ist der schwer? Denn der sieht so locker und lässig aus. Und weil er auf so Flachmauern stattfindet, würde man denken, mit ein bisschen Training, das kann ich, was man natürlich nicht kann.
Na, doch. Also es gibt immer wieder coole Möglichkeiten, das dann auszuprobieren, wenn du vor allem so links und rechts eine Mauer hast und in der Mitte hast du vielleicht auch eine Mauer, die aber nicht ganz so hoch ist, dass du dir zum Beispiel deine Knie nicht anhauen würdest oder so und dann einfach locker durchkommst. Aber das ist auf jeden Fall ein Move, den wollen ganz, ganz viele am Anfang lernen und unterschätzen den so ein bisschen, weil sie dann irgendwie mit den Knien hängen bleiben.
Ja,
sich dann nicht richtig mit den Händen abdrücken oder vielleicht die Hände gar nicht ganz aufsetzen, sondern immer so ein bisschen auf den Fingerspitzen sind. Und das ist dann so ein bisschen so, hey, du bist nicht beim Breakdance, muss ich mal sagen. Du bist hier beim Parcours. Wir benutzen immer so viel Fläche wie möglich. Aber sobald die Leute das geschafft haben, ist auch so ein, ich liebe diese Gesichter danach. Das ist einfach so pure Freude, dass sie was geschafft haben, was so, was sie sich vorgenommen haben. Und es ist einfach ein wunderschönes Gefühl, wenn man eine Challenge schafft, wenn man sich was vorgenommen hat und dann nach Hause geht und so, boah, ich habe heute eine Katze gemacht.
Okay. Was ist die perfekte Parkour-Line für dich? Die perfekte, die du auch vielleicht schon mal gemacht hast, aber wo du sagst, dieser Ablauf von Movements, denn das ist ja das, was auch alle anderen fasziniert. Wir reden nicht von diesem einen Sprung, sondern wir reden von dieser Kombination aus 3, 4, 5, 6, 7 Sachen. Weißt du, das geht in alle Höhen und dann schnell mal wieder ein Flickflack und dann über eine Mauer gerollt, rückwärts aufgekommen, nochmal wieder rückwärts ein Salto und dann läufst du wieder los und kletterst diese Mauer hoch, wo ich weiß, ihr müsst manchmal tagelang trainieren, um wirklich an dieser Mauer oben hängen zu bleiben, weil die einfach 5 Meter hoch ist. Aber du schaffst es am Ende, da oben hängen zu bleiben. Was ist so eine Traum-Parcours-Line für dich?
Ich muss sagen, eine Traum-Parcours-Line existiert eigentlich nicht so richtig. Denn du hast überall andere Umgebungen und andere Challenges, die du machen kannst. Und irgendwie ist es so ein... Vor allem für jeden ist es was anderes. Jeder würde was anderes machen. Ich würde meine Lazy Vaults machen.
Okay, was sind das?
Lazys ist zum Beispiel, wenn du deine Hände aufsetzt, mit den Füßen an der Seite vorbeischwingst, eine Hand hochnimmst, der Hüfte quasi Platz gibst und dann dich dann hinten raus mit beiden Händen wieder wegstützt.
Fast wie auf so einem Pferd oder nicht beim Turnen.
Ja, genau.
So,
ja? Genau, das ist bei uns der Lazy Vault. Wenn du nur so eine halbe machst und dann wieder auf dem Boden vorne landest.
Cool.
Das ist ein ganz smoother Move. Aber ja, also wenn du... Es gibt so viele perfekte Lines und jede Line kann anders aussehen und jeder macht an einem gleichen Spot eine komplett andere Line und jede ist wie... Muah.
Jeder hat auch so ein bisschen seinen eigenen Stil und du hast vorhin relativ am Anfang gesagt, Madrid, besonderer Ort, denn diese Stadt hat deinen Trainingsstil verändert. Inwiefern?
In Madrid ist alles eher, also zumindest bei den Spots, wo wir sind, da ist alles eher runder gebaut. Also in Deutschland haben wir sehr viele eckige Kanten zum Drauflanden und in Madrid haben sie wirklich komplett runde Kanten. Und da kannst du mit Vollgas, kannst du irgendwo anrennen und einen maximal großen Sprung machen und dann da drauf landen. Und das fand ich war irgendwie total geiles Training, diese Confidence zu finden, irgendwo Vollgas anzusprinten, abzuspringen und irgendwo zu landen. Das fand ich ganz schön und irgendwie einfach ist sehr viel relativ niedrig gebaut. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil ich bin vom Trainingsstil bin ich eher so eine flowige Person. Ich mache keine krassen Sprünge oder so, also mache ich schon auch.
Ja.
Aber ich würde sagen, viele sagen, ich bin bekannt für meine quirky, funny Moves, okay, dass ich so ein bisschen rumspiele und auch versuche, Neues zu entdecken. Welche Moves kann ich irgendwie anders machen, dass ich sie anders aussehen lasse oder so. Okay. Dann auch natürlich der akrobatische Aspekt, dass ich da ein bisschen kombinieren kann. Aber genau, also Madrid hat mir da schon, das war einfach ein Traum für mich, dort meine kleinen funky Moves auszupacken und dann auch von anderen zu lernen, weil in Madrid haben die alle so, in Spanien allgemein, deren Trainingsstil ist so total locker, flockig und die springen da rum wie Gazellen und es ist so wunderschön. Wobei wir in Deutschland zum Beispiel, unser Trainingsstil ist, wir sind total techy unterwegs. Also wir machen ganz viele kleine, eklige Challenges mit ganz vielen Mini-Kanten zum Festhalten und dann von der Kante zur nächsten Kante, die hier noch kleiner ist als davor. Und wir trainieren viel auf Spielplätzen. So, wir machen ganz viel in Sand und in England trainieren sie total viel auf Dächern, weil die ganzen Flachdächer dort sind. Und da springen sie dann von Haus zu Haus, ist, was die ganzen Leute sehen.
Und über Autos laufen. Aber das macht ihr alle, ne?
Über so LKWs, über die...
Ja, nee, man kennt immer nur so die typische Parcours-Geschichte in der Werbung. Ist immer, dass die Autos stehen alle im Stau und du als Parcoursläufer läufst einfach über die Autos rüber und dann an der Ausfahrt hoch.
Ja, I wish. Ich wünschte. Aber natürlich will ich nichts kaputt machen. Das wird teuer.
Sag zum Schluss, was empfindest du in deinem Kopf, wenn du das beschreibst mit einem Satz? Du bist im Flow und es läuft richtig gut und dir gelingt halt alles. Hast ja auch gut dann trainiert. Was passiert in deinem Kopf in dieser Sekunde? Was denkst du, was fühlst du?
Oh, es fühlt sich an wie ein Tanz mit deiner Umgebung, wo du komplett dich, na, wie sage ich, Ja, es ist wie ein Tanz mit deiner Umgebung, wo du dich komplett einfügen kannst und alles sitzt perfekt. Wenn der Run wirklich so läuft, wie du es möchtest, ist es wie so ein Programm, das einfach nur noch abgespielt wird.
Okay, Achtung, guter Trainingsspot oder Schrott? Bushaltestelle.
Ah, gibt schöne Bushaltestellen. Gibt aber auch schrottige. Es gibt vor allem welche, auf die du wirklich, wirklich nicht draufspringen willst.
Okay.
Die gehen nämlich kaputt.
Gut. Supermarktparkplatz.
Ah, ja, Schrott ist eher sehr flach und zu viele Fußgänger.
Museumsfassade.
Sehr, sehr spannend. Sehr spannend, aber auch hohes Potenzial, gekickt zu werden. Die Security sieht das nicht so gerne.
Hast du schon?
Ja, wir werden regelmäßig gekickt.
Okay. Und was passiert dann?
Also entweder kommt die Security vom Gebäude vorbei und sagt, Entschuldigung, hier jetzt bitte aber nicht. Und dann sind wir aber auch respektvoll und sagen, okay, es tut uns leid, wir wollten hier nur Sport machen und versuchen erstmal kurz zu erklären, was wir hier machen wollten. Mhm. Und dass es natürlich nicht unsere Absicht ist, hier irgendjemanden zu gefährden oder uns zu gefährden oder so. Oder es kommt direkt die Polizei und mit denen musst du dann kurz schnacken und so, hey, es tut uns leid, wir machen ja eigentlich nur Parcours. Und die verstehen das dann eigentlich wirklich direkt. Also die denken sich manchmal auch, wir kriegen manchmal zu viele Anrufe für so einen Scheiß.
Okay. Spielplatz ist Supersport, hast du gerade schon gesagt. Gut, das lieben ja Kinder schon. Das ist ja quasi so die Einführung in Parkour. Ja. Ist ja das, was Kinder auf einem Spielplatz machen.
Genau das.
Und letzter Spot, Tiefgarage.
Oh, Tiefgarage kann auch spannend sein. Also es gibt, je nachdem, wie sie gebaut sind. Ne? Also ich hatte meine allerersten krassen Sessions in der Tiefgarage in England. Wie die gebaut sind mit ihren Höhen und Tiefen. Und teilweise kannst du dann an der Wand entlang von dieser einen... Von der ersten Ebene ist dann irgendwie so ein Abstand an der Wand, wo du dann da drauf springen kannst und dann doch noch auf die zweite Ebene springen kannst. Es gibt Tiefgaragen, die sind sensationell.
Okay, so ein bisschen wie Parkhäuser dann auch.
Ja, genau.
Parkhäuser sind wahrscheinlich ein Vergnügen.
Ja, Parkhäuser sind richtig toll. Also, wenn wir da gelassen werden.
Oh je. Ah, Silke, das war total schön, einfach einen kleinen Einblick zu bekommen in deinen Weg, in dieses krasse Parcours. Wesen, dieser Sport. Ja, man kann auch deine ganzen schönen Moves bei Instagram natürlich sehen. Wie heißt du bei Instagram aktuell?
Silki.zigzag.
Ach, Zigzag. Ich wusste, dass du früher mal Zigzag warst, aber das bist du immer noch.
Ja, okay. Nur auf Instagram tatsächlich.
Aber
ja.
Silki.
Silki, ja.
Mit dem Y?
Genau, Silky.zigzag.
Da kann man alles sehen, über das wir jetzt zum Beispiel auch gerade gesprochen haben. Und wer dich vor der Kamera sehen möchte, der kann das natürlich auch tun, gerade in der ARD-Mediathek. Da läuft, ich weiß nicht, ob Stardust Hotel oder Hotel Stardust.
Stardust Hotel.
Ach so, ich bin immer nicht sicher. Ich muss jedes Mal überlegen, Moment, was kommt zuerst? Stardust Hotel, diese ja romantische Sci-Fi Komödie. 7x25 Minuten gibt es da zu sehen. Und jetzt demnächst auch im Kino. In einer kleinen Rolle. Auch im Sommer auf Asphalt.
Yay!
Mit Christoph Meyer Herbst und Maler Emde.
Ja, mit dem Stichwort der Kamera. Und Jan Ulrich.
Jan Ulrich ist auch dabei. Ja. Wie geil ist das denn? Ja, geht ja auch viel um Fahrradfahren.
Oh, vielleicht darf ich das gar nicht sagen. Vielleicht ist es zu viel gespoilert.
Nein, steht vorne ja auch mit Jan Ulrich.
Ah ja, also perfekt. Das, mit Jan Ulrich.
Das kannst du sagen. Ich habe ja schon reingucken können und da habe ich ja auch gesehen, Jan Ulrich ist dabei. Ich bin allerdings erst bei Minute 60. Deswegen, und da taucht er noch nicht auf.
Ah, okay.
Dann danke dir. War eine ganz tolle Begegnung, total spannend und die hat auch so Lust auf Parcours gemacht. Du bist ja mal vor Tom Cruise, hast du ja deine Flickflacks mal gemacht, ne?
Ja.
Das ist, ich habe schon mal mit jemandem gesprochen. Kennst du Benny Grams? Natürlich, Benny Grams kennst du.
Ja, klar, Benny Grams, ist ja auch ein Parcours-Mensch. Ja, klar.
War in deinem Team. Und ihr habt zusammen vor Tom diese ganze Salti gemacht, oder? Denn ich weiß, als ich das sah bei dir, Tom, ganz glücklich lächelt er, weil ihr einfach so geile Moves da macht vor ihm. Und dann dachte ich, Moment, ich habe schon mal mit jemandem gesprochen, der vor Tom Cruise diese ganzen Sprünge gemacht hat. Und das war Benny Grams.
Ja, okay.
Mit dem ich mal vor 2-3 Jahren auch schon mal gesprochen habe. Ja, schön. Da war auch bei Ninja, Ninja Warrior
zusammen.
Dabei. Ihr wart sogar zusammen. Gerade wird ja wieder gedreht.
Ja. Bin ich dabei?
Bist du dabei?
Ich bin nicht mehr dabei, nein.
Warum, ne?
Meine Ninja Warrior-Zeit ist vorbei. Ich habe mir die Obstacles mal angeschaut. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja gar kein Spaß mehr, du. Da komme ich ja nicht mal mehr zum zweiten Hindernis.
Okay. Wird aber dann auch erst im Herbst sowieso ausgestrahlt, wer jetzt neugierig geworden ist. Danke dir für heute und bis die Tage.
Vielen Dank.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Es gibt Momente, da höre ich so Musik und werd total high.
Musik bringt dich runter. Musik macht dich wahnsinnig. Musik ist der Soundtrack zum ersten Date und zum ersten Liebeskummer. Warum macht Musik das nur mit uns? Und vor allem, wie macht sie das?
Wie wirkt sich Musik auf uns aus? Was spielt sich dabei im Gehirn ab, im Bewusstsein, in Körper und Psyche? Ist die Wirkung von Musik planbar, kontrollierbar? Und wenn ja, wie?
Bei Fühlst du's, was Musik mit uns macht, entschlüsseln Lena Hofbauer und Jörg Längersdorf Musikfragen rund um scheinbar Alltägliches. Musik und Gefühle.
Fühlst du's, was Musik mit uns macht? Ab sofort in der ARD Audiothek.